Alle werden bei einer...
Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan, getroffen. Eine Explosion gerade eben erst vor wenigen Minuten. Man konnte das Flugzeug noch sehen auf einem Bild, das uns eben gerade erreicht hat, als dieses Flugzeug in den Turm hineinraste. Das erste Flugzeug hat offensichtlich den nördlichen Turm vor ungefähr 20 Minuten getroffen. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar. Die Anschläge haben einen Bereich getroffen, etwa in Höhe der 80. Etage des World Trade Centers. Das World Trade Center hat etwa 110 Stockwerke. Beide sind natürlich um diese Uhrzeit, es ist jetzt kurz nach 9 in New York, beide sind natürlich schon stark besetzt mit Büroverkehr. Wir können uns die Bilder noch einmal angucken. Wir wollen Ihnen das noch einmal hier zeigen. Beide Türme stehen.
Das war ein Tag, der auch mein Leben zumindest in gewissen Einstellungen verändert hat. Und damit erstmal grüezi, servus und hallo zu einem kleinen spezielleren Podcast. Heute vor 19 Jahren ist etwas passiert, was, ich würde mal sagen, für mich damals auch extrem vor allem. Ich war damals noch ein junger Kerl, ne? Ich kam von der Schule nach Hause, war 15, mache da meine Hausaufgaben und mein Gott, dann lässt man halt irgendwas gerade am Fernseher laufen und hab dann bei meinem Vater gewohnt. Und da hat man eben gerade eben gehört, genau so war es nämlich bei mir auch. Ich habe da Der Schwächste fliegt angeschaut. Das war damals eine Sendung mit Sonja Zietlow, eine Quiz-Sendung, war ein bisschen crazy. dann gab es diese Unterbrechung und auch ich mit meinem 15 da, ich habe mit sowas, bin ich noch nie in Verbindung gewesen. Deswegen, wir sind in Frieden geboren und aufgewachsen. Und auf einmal kommt so eine Meldung da, ja. In einem Land wie der USA, ich meine, bin halber Amerikaner, ich habe den amerikanischen Pass. Und mein Vater, es ist sein Land und er ist jetzt nicht aus New York oder so, aber er kommt aus Pennsylvania eben, aus dem Staat, in der Stadt Scranton. Aber es war surreal, sagt man, also surreal einfach. Und ich habe echt lang gebraucht, bis ich es gecheckt habe, dass das kein Kinoding ist, kein Film, keine Vorschau für irgendwas, dass das eine Promotion war oder was auch immer, dass man das bezeichnen möchte, wenn man nicht wahrhaben will, dass das jetzt wahr ist. Und ich, als ich es realisiert habe, dass das fucking normal echt ist, das habe ich dann realisiert, als es dann die Szenen gab, unzensiert, vom zweiten Crash in den Turm. Und da gab es ja diese Reaktion von den Leuten, die das aufgenommen haben, dieses Oh my God und so. Und diese Stimmlage und auch schon von Peter Klöppel, dem Moderator von RTL, aktuell damals, klar, aber auch die Stimmlage der Menschen, die da das kommentiert haben, was da passiert gerade, und obwohl der Turm eingestürzt ist, der erste, das war eine so traurige Stimme und so ein Entsetzen in der Stimme, dass es irre war. Ich weiß bis heute nicht, also wie das immer das beschreiben soll. Also das war für mich bis heute ein Tag und ein Moment, den sicherlich nicht wirklich schön war. Und als Kind auch, wenn man weit weg davon ist. Für mich war es halt damals so, die USA war halt die Militärmacht der Welt. Ist es ja immer noch eigentlich ziemlich. Und ich weiß, man kann über die USA sagen, was man möchte, und es ist sicherlich nicht alles Gold, ne, sage ich jetzt mal. Es ist ein geiles Land zum Urlaub machen und alles. Politisch ist es immer so eine Sache. Aber es ist halt trotzdem, die beschützen uns irgendwie, verstehe ich. Das ist so Deutschland kann sich nicht beschützen, die haben wirklich nicht eine Armee und die Schweiz, ja. Ich meine, wenn es darauf ankommt, die Amis sind halt schon da irgendwie, aber es ist jetzt abgesehen davon, das ist jetzt Abschweifen vom eigentlichen Thema. Als ich das realisiert habe mit meinen 15 Jahren, dass da jetzt gerade ein der größte Terroranschlag aller Zeiten in meinem Leben stattfindet, mein Vater, den konnte ich auch nicht anrufen. Ich habe es gar nicht wirklich übers Herz gebracht gerade, weil ich glaube, der hat das selber irgendwie erstmal auch realisieren müssen. Ich weiß nicht, ob er es auch damals in der Arbeit sofort gesehen hat, aber er hat es recht bald erfahren. Und er war froh, dass er keinen kannte, der jetzt arbeitet oder sowas. Also das war auch wichtig, ne? Aber man weiß ja nie, wer gerade halt zufällig dort ist. Und weil vor allem, wenn er halt, dann kam ja auch noch der Einsturz da, das Flugzeug, wo er ins Pentagon geflogen ist, oder ja, oder bei Shanksville in Pennsylvania ist ja noch ein Flugzeug abgestürzt, das ist bei Pittsburgh. Ja, dann auch die anderen World Trade Center 2, 1 und 7, die eingestürzt sind. Das sind alles Dinge gewesen, das ging halt den ganzen Tag irgendwie gefühlt und das war alles so in Zeitlupe. Es war wirklich in Zeitlupe. Ich glaube, das sind so Momente, es gibt Szenen, die packen einen einfach und dann vergeht das wirklich wie in Zeitlupe. Und einfach auch dieses Erzählen von Peter Klöppel über die Sache, ich meine, man hat es gerade gehört, er ist eigentlich ein recht fröhlicher, aber manchmal auch ernster Mensch, aber das war dann schon entsetzend. Er hat eine amerikanische Frau und so auch gehabt. Ja, ich war ja vor ein paar Jahren, 2016, mit meinem Vater in einem Vater-Sohn-Urlaub. Da waren wir eben auch in New York und haben auch das World Trade Center Museum besucht gehabt und haben auch den das neue World Trade Center, das One Trade Center, glaube ich, heißt das jetzt. Ein riesiger Turm, ein riesiger, gigantischer Wolkenkratzer. Also wenn man davor steht, irre, man sieht die Spitze nicht im Ansatz. Ne? Also wenn man den Kopf nach ganz nach oben reißt, das ist das Wahnsinn, das Gebäude. Und mit dem Aufzug einmal hochfahren waren, glaube ich, $38 oder sowas. Und da kommt man dann in so einen Aufzug rein und da ist erst einmal um einen rum alles Wald. Vögelgezwitscher und denkt man sich, hä? Achso, vielleicht soll es irgendwie so eine Art Erholung darstellen. Und wenn man dann nach oben schießt, man merkt nahezu gar nichts. Man merkt den Anfang, wenn er losschießt nach oben, das merkst du vielleicht ein bisschen, den Rest merkst du gar nicht mehr. Und das Anhalten merkst du auch nicht. Unglaublich, du schwebst, Wahnsinn. Und das Ding schießt ja so dermaßen nach oben, es war ja richtig schnell, also weiß gar nicht, eine halbe Minute, wenn überhaupt, das ist irre. Also wenn man sich überlegt, was man Geschwindigkeit man da hochschießen muss. Und da hat man in die Entwicklung von New York gesehen, wie sie die Anfänge der Siedlungen bis hin zum heutigen New York. Und dann geht die Tür auf. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt sieht man dann gleich New York. Nein, hat man nicht gesehen direkt. Dann wurde man auch nochmal in so einen Raum geführt oben. Und dann hat man alles entblößt, quasi die Scheiben aufgemacht, aber die waren so ein bisschen abgedeckt und dann hat man ganz New York eben gesehen von oben. Ein unglaublich geiler Blick. Das war für mich der schönste Blick auf eine Großstadt in meinem ganzen Leben, was ich je gesehen habe. Also das ist so eindrücklich. Wenn ihr mal in New York seid, es ist absolut ein Pflichtprogramm, diesen Turm zu besuchen und auch das Museum und auch Wahnsinn. Es ist das Bier ist recht teuer da oben. Ich glaube, auf dem Turm hat das Bier $10 gekostet. Ja, also ich kann mir auch günstigeres vorstellen. ja, und dann eben, man sieht auch draußen noch die beiden Plätze, wo die alten Türme standen. Und da sind heute Brunnen draus gemacht worden, kann man sagen. Riesige Brunnen, riesige viereckige Brunnen, zwei Stück. Und wo halt auch in der Mitte dann diese Strahlen, also diese zwei Lichtstrahlen in den Himmel ragen. Vor allem eben wahrscheinlich heute auch eben, heute Abend. Und man sieht am Rand von diesem Brunnen quasi lauter eingegravierte Namen. Und mir ist aufgefallen, wie respektvoll dort die Leute doch waren. Also in der Gegend von den beiden ehemaligen Türmen, also der Plätze von den Türmen, da reden die Leute sehr wenig und gehen da voll in sich und sind da total bei den Leuten irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, wenn man da irgendwie was falsch macht, kann man ganz schnell sich den Hass der Leute auf sich ziehen lassen. Also ich glaube, da will keiner sich falsch verhalten, irgendwie ein blödes Lachen oder irgendwas. Da geht man einfach ganz normal und ernst, also wirklich und konzentriert an diesen beiden Plätzen vorbei und auch durchs Museum. Wenn man durchs Museum geht, ist mir aufgefallen, die Leute unterhalten sich zwar, aber es gibt kein Lächeln. Also es ist gar nicht. Also es ist wirklich total eine ernste, also es ist doch eine recht ernste Atmosphäre. Ich meine, das kann ich noch vergleichen mit dem mit meinem Besuch im KZ Auschwitz, wo ich mit meinem besten Freund David mal war. Da war es auch verdammt ernst. Das ist eine Atmosphäre, die kann man nicht nachvollziehen, aber da komme ich vielleicht mal gerne ein anderes Mal dazu, weil das hat trotzdem ein sehr positives Ende gehabt für mich, den Besuch im KZ Auschwitz. Aber vom World Trade Center Museum eben, man sieht da die Antenne des Nordturms ausgestellt, die quasi noch einigermaßen heil geblieben ist, oder so gesehen, und auch ein Feuerwehrauto von der Feuerwehrwache 3 war das, glaube ich, die es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr, also in dem Ausmaß sind recht viele gestorben von der Feuerwehrwache, und da sieht man, da müssen so viele Sachen draufgeknallt sein auf dieses Feuerwehrauto. Ja, das waren auch Leute, glaube ich, in dem Turm, die reingegangen sind und alle umgekommen sind. Glaube ich, alle nahezu von dem Feuerwehrauto sind ums Leben gekommen. Und das war eine ganze Besatzung. Und die haben natürlich die Leute vor allem herausholen wollen und sind hochgegangen. Da gibt es ja auch viele Filme davon, in diesen Helden, die wirklich ihr Leben gelassen haben, um andere Menschen zu retten. Und ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Man sieht nur so viele Sachen ausgestellt, Wertgegenstände, die man gefunden hat in den Trümmern, und dazu halt auch die Bilder der Menschen, die nie gefunden wurden. Also man hat die Gegenstände gefunden, aber die Menschen nie. Die sind einfach, ja, zu Staub. Zerfallen. Was für Kräfte müssen da wirken, wenn ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir jetzt sind, in der kurzen Zeit zu Staub zerbröselt wird. Also das ist nicht vorstellbar. Es ist absolut nicht vorstellbar. Auch die Flugzeuge, als die reingeknallt sind. Man kann ja immer davon halten, was man will. Man kann sagen, oh, Verschwörung hin, Verschwörung her. Es gibt zu allen nicht Verschwörungstheorie. Es gibt die absurdesten Sachen. Es mag sein. Ich habe mir lange auch danach, viele Jahre, die Dokumentation zum Beispiel Siedepunkt 911, nicht Fahrenheit, sondern Siedepunkt 911 angeschaut, die halt erklären wollten, dass das halt eine Sprengung war. Es gibt ja immer wieder mal dieses Thema, dass die Türme wurden gesprengt. Und es ist einfach... Ja, und als 16-, 17-Jähriger danach hat man sich natürlich immer ein bisschen beeinflussen lassen davon und sowas, und wollte nicht wahrhaben, dass das ja jetzt die bösen Terroristen waren. Ja, ich möchte mich da keiner Verschwörung an, ich möchte weder auf die eine noch auf die andere Seite. Ich finde einfach dieses Ereignis an sich tragisch genug. Das ist meine Meinung, und ich glaube, dass das... egal, was passiert ist, es wird vielleicht hoffentlich irgendwann rauskommen, die absolute Wahrheit, keine Ahnung, vielleicht ist sie aber schon rausgekommen. Wie gesagt, man kann davon halten, was man möchte, aber ich möchte mich nicht auf Spekulationen oder sonstiges jetzt heute, bei diesem Podcast heute, darauf einlassen und darüber reden, sondern ich würde da mal gerne meine Gefühle äußern, was ich da so empfunden habe. das Ereignis, was ich mit 15 im Fernsehen erlebt habe und dann an den Ort zu sein, viele Jahre später, um das zu sehen, was man da gesehen hat. Und das gibt's zum Beispiel auch dieses Bild mit der Fensterscheibe, die einzigste Fensterscheibe von allen Türmen, die heil geblieben ist. Es ist ja eine einzige Fensterscheibe heil geblieben. Vom Südturm, da habe ich ein Foto gemacht davon, da habe ich auf meiner Facebook-Seite, den Link mache ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein, da sieht man zum Beispiel eben auch diese einzigste Fensterscheibe, die heil geblieben ist. Es ist alles kaputt gegangen, jede einzelne, es ist praktisch kein Glas mehr übrig geblieben, kann man sagen, heile. Man hat es natürlich überall verteilt gesehen und sonst was, aber es ist eine Glasscheibe heil geblieben. Da sieht man zum Beispiel auch die Fundamente noch. Man sieht, auf diesen Fundamenten sieht man auch viele Symbols, wie viele Zahlen, Vermisstenmeldungen auf den Feuerwehrleuten. Und man sieht auch Fotografien von Fotografen, die die Feuerwehrmänner und die ganzen Helfer fotografiert haben bei den Arbeiten. Ist auch unglaublich anstrengend gewesen sein muss, das zu sehen auch. Und ich habe zum Beispiel auch Bilder gemacht von einem Hockeyschläger, der gefunden worden ist. Aber da sieht man halt überall diese Bilder. Man sieht so Anstecknadeln, eine Blume irgendwie dabei war. Irgendwie ein Gegenstand von diesen Menschen. Aber wie gesagt, die Menschen selber hat man nie gefunden. Ne? Das muss man. Ja, krass, wie ein Mensch so zerbröselt werden kann, aber die Gegenstände bleiben irgendwie, aber manche Gegenstände, ja, bleiben, überleben es irgendwie und schaffen es, aber der Mensch halt nie, ne. Es sind ja bis heute so viele Menschen vermisst in dem Sinne. Aber ob man sie jetzt noch als vermisst zählen kann, weiß ich nicht. Wenn man vermisst ist, bei so einem Event, sage ich jetzt mal, Event, sage ich, ist eigentlich respektlos eher, bei diesem tragischen Ereignis, dann weiß man, dass man die Person nie wieder sehen wird, weil die existiert quasi nicht mehr. Was ich auch noch beeindruckend fand, war, das sind noch diese Stahlträger von den alten Türmen, die sind auch in dem Museum noch drinnen, die heilig geblieben sind einigermaßen. Man sieht auch natürlich noch ein altes Bild, um 8.30 Uhr ist das aufgenommen worden. Und weil der erste Einschlag vom Flugzeug war ja um 8.46 Uhr Ortszeit. Und da sieht man halt noch so ein Bild, was um 8.30 Uhr aufgenommen worden ist. Alles noch blauer Himmel, heile Welt und dann auf einmal, ja. Man sieht auch noch den Treppenaufgang vom, das sind quasi die sogenannten Survivor Stairs. Die Treppen für die Überlebenden, wo halt auch die Feuerwehrleute, die Leute darüber evakuiert haben. Die wurden auch noch gefunden, herausgenommen irgendwie und ausgestellt. In dem Museum sieht man die Treppen auch. Es sind mehrere Treppen, die da aufeinander gestellt sind. Und ja, es ist eine ganz eigene Atmosphäre auch, wenn man das Museum besucht und auch da ganz oben mal ist, in diesen Blick sieht, von einem anderen Ereignis mal gesehen, da gibt's ja noch einen Helden vom Hudson River, der das Flugzeug da notgelandet hat. Dann gibt's einen guten Film mit dem Tom Hanks, der das eigentlich echt gut verfilmt hat und der hat ihn echt gut dargestellt, den Piloten. Ja, New York hat auch eine, also das World Trade Center, das neue, hat jetzt auch eine riesige, gigantische Mall- und U-Bahn-Station. Also das ist, glaube ich, eine der schönsten U-Bahn-Stationen dieses Planeten. Also wahnsinnig, was daraus geworden ist. Und alles in weiß gehalten und fast schon wie Engelsflügel schaut das von oben aus und dann auch ziemlich unten, wenn man dann unten drunter ist. Es ist alles aus Marmorsteinen, glaube ich, und Granit und also vom Feinsten wirklich, ist das eine absolute Wahnsinns-U-Bahn-Station. Also irre. Also von außen, wenn man oben das sieht, das wirkt halt einfach ja, wie so ein weißes Gerippe, aber halt einfach so ein Schwung wie so ein Engelsflügel hat das irgendwie. Und dann geht man da runter und denkt sich, wow, da ist Geld reingeflossen, aber ja. Auch diesen Wahnsinnsturm zu sehen, diesen One World Trade Center nochmal. Wo ja lange haben wir ja, glaube ich, spekuliert gehabt, dass man, ja, soll man überhaupt wieder einen neuen Turm aufbauen? Dann hat man es eben auch gemacht. Das ist halt New York. New York wird auch aus dieser aktuellen Krise, in der wir uns ja alle befinden, ja, diese Corona-Krise hat ja auch New York extrem getroffen. Und die New Yorker wollen nicht aufgeben. Also die New Yorker sind anscheinend ein sehr krasses Volk da drüben. Man kann ja eine Metropole wie New York hassen, lieben, weil manche könnten sich nicht vorstellen, so leben dort und manche finden es halt das Geilste überhaupt. Weil man muss sich mal vorstellen, New York ist halt immer was los. Es ist wirklich eine Stadt, ich war ja dort, also wie es bei Corona war, weiß ich nicht. Ich habe in manchen Berichten immer gesehen, ja, da ist jetzt ziemlich tot, die Stadt. Aber ich habe es als Tourist 2016 wirklich so erlebt, das ist eine Stadt, die niemals schläft. Wirklich, es ist genau so. Es ist kein Gelaber, es ist egal, ob es 1 Uhr nachts ist, 2 Uhr nachts ist, das Ding, die Stadt ist lebendig, ey. Also, vielleicht jetzt nicht in jedem Stadtteil oder so, aber man kann davon ausgehen, in Manhattan und sowas, das ist das Wahnsinn. Also, es ist unfassbar, was da abgeht. Also, am Mittwochabend war ich ja drüben und da ging's ab wie hier zur größten Party des Jahres am Samstagabend. Also, das und Menschenmassen sondersgleichen. Es ist, und wenn man einfach mal in New York irgendwo sich mal so hinstellt, mal zu einer Straße, wo halt links und rechts überall so Wolkenkratzer sind, zum Beispiel beim UBS-Turm, da sehe ich irgendwie gerade ein Foto bei mir. Ich war beim UBS-Turm in New York. und einfach mal stehen bleibt. Und einfach mal wirklich nur das, was ich auch schon immer gesagt habe, mal wirken lassen. Einfach mal wirken, nicht immer durch die Stadt hetzen, weil Urlaub heißt Urlaub machen. Einfach mal wirklich wirken lassen. Es wirkt wirklich 1:1 wie eine Filmkulisse. Es ist genauso wie in den Filmen. Es ist nicht anders, vielleicht sogar noch besser. Natürlich ist es besser, weil man ist ja dort. Es ist egal, ob es diese Feuerwehrautos sind, die Sirenen, ob es die vielen Autos sind, die Menschen aus allen Ländern, aus allen Ecken der Welt. Es ist dieser Geruch in New York und überall diese Hotdog-Stationen und Stände, die Zeitungs- und Kioskstände, einfach alles. Es ist Wahnsinn einfach. Man könnte meinen, in so einem Auto manchmal hockt wirklich so ein Gangsterboss drinnen und der fährt jetzt gerade durch New York und in dem Auto spielt sich so eine Filmszene ab, weißt du, und genau. Und du bist einfach nur so ein Part davon und ja. Gibt's aber auch andere Leute, zum Beispiel, die verkleiden sich so als Disney-Figuren und die machen dann mit dir gern ein Foto. Sind ganz lieb zu dir. Ganz nett, ganz lieb. Aber das sind sie nicht allzu lang. Sobald sie das Foto mit dir gemacht haben, wollen sie Tipp. Geld. Sie wollen Geld von dir. Und nicht wenig. Die machen dann wirklich ein böses Gesicht, wenn du denen nur jetzt ein paar Dollar gibst oder so. Die wollen, dass du denen schon ordentlich Kohle gibst. Also die wollen Kohle von dir sehen. Also so 20 Dollar, 15 Dollar. Und das ist dann schon so, ist dann schon ein bisschen aufdringlich. Ey. Das ist dann schon, puh. Also am besten weitergehen oder ignorieren. Gar nicht anschauen. Diese Leute, das sind halt wirklich ein bisschen Betrüger. Meint da, sie versuchen auch nicht ihr Geld zu machen, aber nicht so auf die Art. Nicht so auf so eine respektlose Art. Das gefällt mir gar nicht. Und vor allem, wenn man nicht diese Privatsphäre und diese Nähe, weil die kommen ja dir recht nah. Die greifen dir an die Arme oder so, weißt du, wenn sie das Foto machen, die kommen dir recht nah. Und das ist ja nicht so toll. Und das Lustige war damals, als unter dem Mini-Kostüm war zwar eine Frau, aber auch unter Mickey Mouse war auch eine Frau und unter Elsa war ein Mann. Ja, also man weiß nie, was da drunter, wer da drunter ist. Der 11. September hat auch ein Lied natürlich hervorgebracht, was zum Symbol wurde und lange, viele, ja, gespielt worden ist einfach. Ne? Das glaube ich, es kennt ja, weil glaube ich wirklich jeder. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Ja, dieses Lied ist natürlich zum absoluten tragischen Symbollied geworden. Enya hat es, glaube ich, damals auch gesagt, immer wieder, die hat das nicht erwartet, natürlich, dass so ein tragisches Ereignis passiert, kurz nach der Veröffentlichung dieses Lieds. Aber man verbindet dieses Lied automatisch mit dem 11. September. Das ist einfach so drinnen. Und das ist ja generell mit vielen Sachen im Leben so, dass wenn man irgendwas erlebt hat und verbindet ein Lied mit irgendwelchen Menschen, Ereignissen, und es ist egal, wie viele Jahre das her sein mag, du hörst dieses Lied und bam, dann. Und darüber möchte ich beim nächsten Podcast wahrscheinlich sprechen und Lieder und was sie für Erinnerungen bei mir haben und was sie für Geschichten davor haben. Ich muss immer noch sagen, dass dieser Tag, der 11. September, Jahr für Jahr immer wieder, ja, ein sehr komischer Tag für mich ist. Weil ich immer wieder, jedes Jahr tatsächlich immer noch daran erinnert werde, aber auf eine ganz komische Art. Und das ist das, was ich auch in meinem letzten Podcast gesagt habe, beziehungsweise in meinem vorletzten auch. Wenn man jung ist, nimmt man alles einfach viel intensiver auf. Und ich glaube, dass wenn man erwachsen ist, hat man einfach andere Dinge irgendwie. Man hat wirklich mehr die Arbeit und sowas. Wenn man jung ist, ist man einfach noch ein bisschen anders eingestellt. Es ist, sei es jetzt einfach die Aufnahmefähigkeit, sei es jetzt die Unbeschwertheit, ja. Es kann so viele Sachen sein. Aber auch solche Sachen können einen leider eher ins Gemüt gehen und für einen sich immer einprägen im Kopf. Ne? Und klar, aber es hat sich, glaube ich, bei auch Erwachsenen eingeprägt. Aber ich glaube, dass junge Leute da einfach noch ein bisschen sensibler sind für sowas. Weil sie vor allem, wenn sie nicht mal im Ansatz jemals mit sowas in Verbindung gebracht worden sind, also niemals erlebt haben oder sowas. So Terror. Und wenn man weiß, man hat gleich, was weiß ich, tausende von Menschen sind da gestorben und ja. Und es konnten sich von 17.400 Menschen ungefähr 15.100 Menschen retten. Ja, das heißt also 2.300 Menschen sind einfach mal so ausgelöscht worden. Und da war alles dabei, ne? Also alles. Von Baby bis Kleinkind bis Teenager bis junger Erwachsener, mittleres Alter, älterer und Senioren, alles. Und das ist halt schon, ja. Und auch die danach, diese Folgeschäden durch die ganzen Rauch und Staub und da waren ja auch, glaube ich, da waren dann gleich nebendran fast schon, war ja mal, glaube ich, so eine Art Station für Lungenkranke. Ja, da hat es ja auch, glaube ich, irgendwas gegeben, dass da ein ziemlicher Absturz war durch den Stromausfall und allem. Es sind eigentlich auch schon ein paar gestorben, weil die Geräte ausgefallen sind. Ja, das sind alles so, ich glaube, dass solche Momente einem schon ein bisschen berühren sollten. Und das Problem ist, dass unsere jetzigen jungen Leute, sage ich jetzt mal, so zwischen 13 und 18 voll gedröhnt werden mit du musst dich jetzt top bilden, du musst studieren. Und die Kindheit eben geht an einem vorbei. Und deswegen haben wir vielleicht echt ein Problem später mal mit Leuten, die keine Kindheit hatten. Und davon kommt auch Depressivität, glaube ich, irgendwann vor. Wenn einem das irgendwie ein bisschen fehlt. Oder was mir auch auffällt, ist, dass die Leute nicht mehr wirklich lernen, wie man lebt. Man lernt Bildung, 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 aber nicht mehr wirklich, worauf kommt es im Leben an? Steuererklärung. Kochen. Die simpelsten Sachen eigentlich. Ja, simpel nicht, aber sollte man ein bisschen drauf haben. Oder warum Steuererklärung und so weiter. Also einfach wie ein Privatleben oder wie ein eigenes Leben aufgebaut sein sollte. Grundlagen. Naja, wir bringen halt denen lieber bei, wie man Doktor wird und so, aber unselbstständig wie sonstiges. Ja, mein Vater war, glaube ich, auch ein Mensch, der auch so zwiegespalten war. War das jetzt doch die USA selbst, die das gemacht haben, zum Teil? War das doch jetzt die Leute der Al-Qaida? Wird man sie komplett erfahren? Wenn sich das rausstellen würde, wirklich mal absolut rausstellen würde, das muss man sich mal geben, dass es die USA absolut wirklich selber gemacht hat. Ich will nicht wissen, was dann da drüben los ist. Auch heute noch, nach all den Jahren. Die Leute würden, ich glaube, das Weiße Haus würde morgen nicht mehr stehen. Also, ne, das ist unvorstellbar, wenn das rauskommen würde. Und ich kann es mir einfach auch gar nicht vorstellen, dass es, egal wie behindert eine Regierung manchmal sein mag und egal wie absurd manche Sachen sind und so weiter, aber es ist doch ein bisschen arg zu zivilisiert, auch in den USA oder hier, dass die jetzt ihre eigenen, tausend von eigenen Leuten einfach mal so umbringen und sagen, oh, wir sind angegriffen worden und so. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ne? Ja, wie habt ihr den Tag erlebt? Was habt ihr gemacht zu dem Zeitpunkt? Und wie habt ihr davon erfahren? Und wie gingt also ihr damit um nach der Zeit? Also wir haben noch in der Schule, da war die ganze Schule, die komplette Schule, also über 600 Schüler damals, waren dann in der Turnhalle, in der großen. Und die haben sich alle, waren alle am Boden gesessen. Und haben, in der Mitte haben wir so einen Kreis gemacht mit Kerzen und Bildern von manchen, die was dabei gefühlt haben und Mitleidsbekundungen. Und haben auch eben auch unter anderem dieses Lied von Enya gehört. Und ich sage euch eins. Niemals wieder habe ich so eine Atmosphäre erlebt, was in der Schule, wo wirklich 600 Schüler in der Turnhalle waren und wirklich da gesessen sind und ich glaube nicht wahrgenommen haben, was da wirklich passiert ist. Also ich weiß noch, meine Klasse damals, wir waren irgendwie überfordert mit der Situation. Also ich glaube, das Kurs konnte keiner so wirklich fassen. Vielleicht wollten es auch manche gar nicht so wirklich fassen, weil es halt so weit weg ist. Oder manche haben mit USA gar nicht so wirklich am vielen Hut. Es gibt ja alles Mögliche. Und auf einmal sitzen wir alle da, alle 600 Leute und Kinder und ja, erste bis neunte Klasse, ne? Alle, die gesamte Schule. Und dann gedenken wir gemeinsam mit dem Direktor, und ich weiß noch, wo er gesprochen hat. Da schon wirklich eine Stecknadel fallen hören können. Also unglaublich Stille. Und wo dann die Gedenkminute noch war, nichts, nicht mal ein Husten. Das weiß ich heute noch. Da kriege ich Gänsehaut jetzt schon wieder, wenn ich daran denke. Nichts, da war kein Ton in der gesamten Turnhalle. Das muss man sich mal vorstellen, bei über 600 Schülern, nichts, kein Ton, nada. Das war wirklich die Gedenkminute. Ich glaube, das war die intensivste Gedenkminute, die ich jemals erlebt habe wieder. Egal, im Fußballstadion hörst du immer wieder mal Rufe, weil irgendwas passiert ist, irgendein Gedenkding oder so. Irgendwie ein Husten und ein Geschrei oder irgendwas. Da war nix. Da war kein Ton. Ich habe das nie wieder erlebt. Eine Gedenkminute so still. Und wir reden wirklich von einer Minute, nicht diesen Gedenkmomenten heute nach 5-6 Sekunden, weil die Leute es nicht aushalten können, eine Minute mal ihre Fresse zu halten. Wirklich, da war wirklich eine Minute. Und wow. bis heute, jetzt schon dran denke, kriege ich Gänsehaut. An meinem linken Arm stellen sie gerade die Haare auf. Wirklich, ich habe jetzt gerade denken müssen dort, was für eine Atmosphäre das eigentlich damals war. Und mich würde wirklich interessieren, wie manche das von euch erlebt haben. Und schreibt mir bitte gern unter uncle.chris.podcast@gmail.com oder hinterlasst hier auf Anchor eine Sprachnachricht oder addet mich bei Facebook. Chris Sadauskas, Sadauskas, und schreibt mir dort eine Nachricht vielleicht. Ich bin sehr interessiert an der Interaktion mit euch, weil das ist einfach das, was ich mir bei diesem Podcast sehr vorstelle und worauf ich immer noch hinaus bin und was bestimmt Spaß macht. Und ich kann auch über solche Themen reden, problemlos. Ich bin ein Mann für alle Themen, wirklich für alles. Mir kann man über alles reden und ohne jegliche Vorurteile. Und das ist das, was vielleicht meine Stärke ist auch. Und diese Ruhe, die ich immer ausstrahle, man belobt mich immer für meine Ruhe und für meine Gelassenheit, egal zu welcher Situation, egal zu welchem Thema. Und das ist schön, das immer auch bestätigt zu bekommen. Und das ist schön, weil ich gern sowas zurückgebe, weil ich weiß, dass man bei Menschen, die einem diese Ruhe geben, also sprich die Aufmerksamkeit und die Ruhe gleichzeitig, dass man sich bei solchen Leuten gern mal ausheult oder sowas. Und das ist etwas, was heutzutage, sowas gibt's nicht mehr so oft. Menschen, die einem wirklich zuhören können, ich tue es gern, weil ich das gern möchte und zwar vom Herzen aus möchte. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt, sehr oberflächlichen Welt, wo bei jedem kleinen Konflikt schon Zweifeln herrschen und man den Menschen fast schon wieder wegschmeißt und oder einfach abschreibt oder was auch immer. Man hört den anderen nicht mehr zu. Man missversteht sich oft und man geht mit diesem Missverständnis einfach weiter, statt dass man sich ausspricht und einfach dieses Missverständnis einfach mal aus der Welt schafft. Was vieles, vieles besser machen würde, wenn man da einfach mal miteinander redet. Das tut so gut. Ein gutes Gespräch ist, das ist, ich habe das wieder gestern gemerkt, kurz anderes Thema. Meinem Chef habe ich mein Jahresgespräch gehabt, mein Mitarbeitergespräch, und ich kann euch sagen, es tut jedes Jahr einfach nur unglaublich gut. Es ist egal, was es ist, kann auch mal, es war auch ein Thema, was dabei war, was jetzt nicht so, ja, es war nicht schlimm, aber so, aber es war aber einfach, natürlich gibt es auch Kritikpunkte, und zwar Gott sei Dank nur einer, aber es ist ein Kritikpunkt. Und gleichzeitig einfach auch dieses Schätzen, was ich mache und wie ich es mache und warum er es schätzt. Und er ist da sehr ausführlich und er macht sich auch Gedanken zu dem, was er mir sagen möchte und sowas. Und das tut so gut. Und da merkt man einfach, dass der Mensch verdammt nochmal ein soziales Wesen ist, was menschlichen Bezug braucht und nicht nur das virtuelle, kalte Plastikding. Es kann nur zu einem gewissen Grad einem helfen und es kann eigentlich nur ein bisschen überbrücken. Aber wenn wir uns nur darauf gehen und darauf unsere Konflikte ausfechten und so alles, dann entwickeln wir uns ganz bestimmt nicht weiter. Denn das Gerät, dieses Handy, das macht Updates. Aber wenn wir uns immer mehr in diese virtuelle Dinge verstricken, wir machen keine Updates. Wir verlieren Jahre, Momente und vielleicht sogar Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag. Wunderschönen guten Morgen. Und noch immer den Podcast hört, ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Und jetzt, ciao for now.
Ein großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao for now. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Talkrunde. Take care. euer Uncle Chris Podcast.